Hallo und willkommen bei Topline Talk. Alles, was das Management bewegt. In der heutigen Folge zu Gast bei Michael Fechner, Johannes Meinhold, Geschäftsführer und Gesellschafter der Sokratherm GmbH. Seit 45 Jahren ist das Familienunternehmen Sokratherm im Bereich Energie- und Wärmetechnik unterwegs, stellt Blockheizkraftwerke und Großwärmepumpen her und hat seither über 2000 Anlagen am Markt installiert. Die Energie- und Wärmebranche ist schon seit Jahren im massiven Wandel. Erfahren Sie in dieser Folge, wie das Unternehmen mit dieser hohen Dynamik im Rahmen seiner Produkt- und Vertriebsstrategie umgeht. Besprochen wird außerdem, warum das After-Sales-Geschäft, zum Beispiel Service- und Wartungsverträge, ein wichtiges Standbein sind. Hören Sie spannende Insights über die Nutzung, auch mit dem Einsatz von KI, von Anlagendaten zur Optimierung von Wartungszyklen und Reduktion der TCO.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Topline Talk. Ich habe heute einen spannenden Gast dabei, und zwar Johannes Meinhold, Geschäftsführer bei Sokratherm. Johannes, super, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Michael. Freut mich.
Ja, Johannes, wir duzen uns, wir kennen uns schon ein bisschen länger, ehrlicherweise. Wir haben uns mal kennengelernt. Ich glaube, das muss über 30 Jahre her gewesen sein, auf dem Gymnasium in Bonn. Schon lange ist es her.
Ja, so lange ist es her, das stimmt.
Genau. Heute geht es um ein paar andere Sachen. Es geht nicht mehr um die Schulbank, sondern um Topline, um Unternehmen. Und danke, dass du Zeit für uns hast, heute so ein bisschen über die Welt bei Sokratherm, über deine Rolle da zu sprechen. Vielleicht kannst du dich einfach selber nochmal vorstellen, wer du bist, was für einen Hintergrund du hast und was für eine Rolle du bei Sokratherm übernimmst.
Ja, Michael, sehr gerne mache ich das. Also Name hast du schon genannt. Ich bin Johannes Meinhold, bin Geschäftsführer und Gesellschafter hier bei Sokratherm. Vom Hintergrund, ich bin nach dem Abitur mit dir quasi gemeinsam auf der Schule, habe ich studiert, Wirtschaftsingenieur, in Karlsruhe angefangen, in Berlin fertig studiert, Schwerpunkt Energietechnik, war dann in einer Strategieberatung und bin dann, als die Zeit reif war, sozusagen ins Familienunternehmen eingestiegen. Das ist jetzt zweite Generation. Ich mache das mit meinem Vater noch zusammen. Die Firma gibt es seit 1977 und das finde ich auch immer sehr spannend, weil das über 45 Jahre eben bedeutet in dem sehr aufreibenden Themenkomplex quasi Energiewirtschaft. Und das machen wir jetzt seit über 45 Jahren und das macht Spaß und das macht eben auch als Geschäftsführer in einer operativen Rolle Spaß.
Super, vielen Dank. Wie würdest du dich denn als Kollegen oder wie würden dich denn deine Mitarbeiter beschreiben, wenn sie dich beschreiben dürften?
Ich hoffe in erster Linie als sympathisch und freundlich. Ich glaube, dass ich, wie würden Sie mich beschreiben? Ich würde vielleicht einfach sagen, dass ich dann doch fordernd bin. Oder sagen wir es andersrum, ich hinterfrage Dinge gerne und ständig und fordere vielleicht auch ab und zu ein bisschen zu viel Geschwindigkeit, weil ich glaube, das gibt das oder bringt das Umfeld auch mit sich. Das ist sicherlich ein Teil, den ich dann irgendwie wahrscheinlich auch zurückgespiegelt bekommen würde.
Verstanden. Was für Themen treiben dich so an? Wofür brennst du? Was sind so Sachen, die du spannend findest in deiner Umwelt, wo du dich engagierst beruflich? Was sind das für Themen, die wir uns so vorstellen können?
Also ich glaube, Energiewirtschaft als Ganzes ist natürlich hochspannend und ist, glaube ich, auch ein zentrales Thema unserer Zeit und wird es auch noch lange bleiben. Gerade auch natürlich die Transformation hin zu einer erneuerbaren Energiewelt, einer klimaneutralen. Aber insgesamt jetzt für mich, würde ich sagen, brenne ich eigentlich auf alles Neue. Also im Wortsinne Unternehmertum, also was Unternehmen, finde ich immer irgendwie das Spannende, insgesamt neugierig bleiben, also sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Und jetzt bezogen vielleicht nochmal auf meine Firma, ist natürlich Thema Digitalisierung sicherlich ein Schwerpunkt, der sehr interessant ist, weil das viele neue Themenfelder mit sich bringt, viele neue Produkte, Ideen, Lösungen und das eben nochmal verknüpft mit der Energiewirtschaft oder Energieerzeugung. Strom und Wärme ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich mich konstant austoben kann, weil das eigentlich immer wieder neue, spannende, interessante Ideen mit sich bringt.
Ja, du hast schon das Thema Energiewirtschaft gerade angesprochen. Haben wir auch für die Zuhörer schon öfters mal Gespräche im Bereich Energiewirtschaft gehabt. Jetzt für die, die letzten Monate und Jahre ist die Energiewirtschaft und dieses Thema natürlich ein hochgradig relevantes. Vielleicht kennt aber noch nicht jeder Sokratherm, der nicht vielleicht in der Energiewirtschaft ist oder mit dem Thema Heizen, Stromerzeugung zu tun hat. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was Sokratherm genau herstellt, was ihr tut, worin so ein bisschen eure Unternehmung besteht und wo euer Mehrwert liegt.
Ja, sehr gerne. Also ich hoffe, dass natürlich möglichst viele Sokratherm kennen. Und wenn nicht, dann spätestens jetzt. Nein, wir sind eigentlich ein typisch klassisches mittelständisches Familienunternehmen in der zweiten Generation, wie gesagt. Und wir beschäftigen uns mit dem großen, weiten Themenfeld Energie- und Wärmetechnik als Ganzes. Und unsere eigenen Produkte sind aber Blockheizkraftwerke und Großwärmepumpen, die so im mittleren Leistungsbereich liegen. Das heißt, bei den Blockheizkraftwerken sind das so 50 bis 1 MW elektrische Leistung und Großwärmepumpen so ungefähr 100 bis 1000 kW thermische Leistung. Das ist im Grunde so ein klassisches mittelgroßes Portfolio, das wir anbieten. Und dazu gehört natürlich der ganze Bereich Service, After-Sales und nicht zuletzt damit eben auch verbundene digitale Geschäftsmodelle, die wir anbieten.
Und das heißt, ihr habt quasi nur zum Verständnis auch diese Blockheizkraftwerke, die ihr habt, das sind relativ, es gibt unterschiedliche Größen am Markt, aber das sind Blockheizkraftwerke sozusagen, für die man schon einige Einheiten an Wohnungen oder an Flächen braucht, um die zu beheizen. Das heißt, das ist jetzt quasi in mehreren Mehrfamilienhäusern bräuchte man mindestens, um so etwas sozusagen zu verkoppeln. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau so ist es. Es ist eigentlich im Grunde, sagen wir mal, von der Anlagentechnik und Effizienz macht zumindest nach unserer Wahrnehmung erst ab einer gewissen Größe auch Sinn, das dezentral mit Blockheizkraftwerken oder auch Wärmepumpen bereitzustellen oder Großwärmepumpen in dem Bereich. Das ist genau wie du sagst, wir machen das nicht für Einfamilienhäuser, das gibt es auch, bieten wir aber nicht an, sondern wir fangen eben erst ab, sagen wir mal ganz grob 50 Wohneinheiten, dass man sich das so grob vorstellen kann, fangen wir im Grunde an, dafür Produkte herzustellen, die wir dann da einbauen und die dann eben diese Objekte mit Strom und Wärme vor Ort versorgen.
Und du sprachst auch so von Service, das heißt, ihr habt, ist ja, wir kommen nachher nochmal darauf zu sprechen, aber es ist ja sozusagen wichtig, dass sowohl Strom als auch Wärme da sind, wenn man etwas wohnt oder Gewerbe hat. Das heißt, ihr habt auch Service-Mitarbeiter, die dafür da sind, das zu warten, das einzurichten, zu verbauen.
Ja, genau, absolut. Also das ist ein Schwerpunkt unserer Unternehmung sozusagen, eben nicht nur Produkte herzustellen und die zu verkaufen und vielleicht noch einzubauen oder in Betrieb zu nehmen, sondern ein wesentlicher Schwerpunkt ist das ganze Thema Service, also vor allem Wartung und Reparaturen von diesen Anlagen und eine Betreuung eben über eine doch sehr lange Zeit. In der Regel sind das meistens mindestens 10 Jahre, aber es gibt auch Anlagen, die über 20 oder fast 30 Jahre laufen. Also von da ist das bezogen auf die Dauer sozusagen im Unternehmen, die jetzt ein Produkt bei uns verbringt, gefertigt zu werden, ist das natürlich im Service ein ganz anderer Horizont in der Betreuungsphase sozusagen und dementsprechend auch ein wesentlicher Schwerpunkt, weil natürlich auch mit dem Betrieb der Anlage sowas wie Wirtschaftlichkeit und alles, was dann für den Kunden sozusagen von Interesse ist, natürlich da unmittelbar reinspielt.
Verstanden. Und was für, sage ich mal, Kundensegmente oder Typen sprecht ihr an? Also wo versucht ihr euch vertrieblich da entlang zu hangeln? Geht ihr direkt an Großwohnbauunternehmen oder was sind so eure typischen Ansprechpartner, wenn ihr eure Kraftwerke verkauft?
Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, was es aber auch spannend macht. In erster Linie kann man sagen, dass eigentlich überall da, wo viel und vor allem konstant Wärme gebraucht wird und auch Strom natürlich am Ende, eigentlich im Grunde das alles klassische Kunden für uns sind, weil überall da geht es eigentlich um Effizienzsteigerung, um Ressourcen zu schonen und am Ende des Tages natürlich auch um Wirtschaftlichkeit. Und das sind eben vor allem große Objekte. Also das sind Stadtwerke zum Beispiel, große und kleine, das sind aber auch Kommunen, die das für ihre öffentlichen Gebäude verbauen, Krankenhäuser, Altersheime, Hotels, aber auch sowas wie Klärwerke, Biogasanlagen oder Deponien. Also es ist ein sehr breiter Blumenstrauß, was wir in unserem, ja, sagen wir mal, Kundenportfolio haben, was natürlich da auch sehr, sehr spannend macht und auch der, sozusagen, der Kanal dahin zum Kunden auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Manchmal ist es ein direkter Vertrieb, wo wir an einen Hotelier herantreten oder auch einen Industriebetrieb, vielleicht auch vergleichbare, sozusagen in einer Branche, jetzt Brauereien mal genannt oder Galvanikbetriebe, wo das auch schon mal ein direkter oder in einem direkten Vertriebsmodell sozusagen erfolgt, aber auch ganz oft eben indirekt, dass da noch jemand dazwischen sitzt, zum Beispiel ein Planungsbüro, das für einen Hotelier jetzt eine Planungsphase übernommen hat, zu sagen, wir gucken uns mal den Bestand an und versuchen das wesentlich effizienter und kostengünstiger zu gestalten und die ganze, sagen wir mal, Heizzentrale auszutauschen. Und da ist dann unter anderem eben eins von unseren Produkten ein Baustein und der wiederum wird dann eben über den Planer oder über den Heizungsbauer und teilweise eben auch über den Hotelier in dem Beispiel dann bei uns eingekauft oder eben auch vielleicht als letzten Kundenkreis sozusagen zu nennen sind eben Kontraktoren oder sogenannte Kontraktoren, die eben dieses ganze Modell so umsetzen, dass die dem Endkunden dann Strom und Wärme verkaufen mit unseren Produkten.
Gar nicht so unkomplex. Viele unterschiedliche Ansprechpartner und auch wahrscheinlich unterschiedliche Interessen. Das macht es nicht einfach für die Vertriebsarbeit. Jetzt haben im letzten Podcast durchaus öfters mal Leute gesprochen und Stakeholder gesprochen, die eben sich in der Energiewirtschaft tummeln. Und dieses Thema ist gerade, das Umfeld ist gerade sehr dynamisch, muss mal vorsichtig zu sagen. Wo liegen denn für euch die oder für Sokratherm die größten marktseitigen Herausforderungen? Was ist da so am Markt oder vom Markt her oder von der tatsächlich auch der Regulation? Was sind da die wichtigsten Themen, die gerade euch beschäftigen?
Ja, ist ein bisschen die Frage, Michael, wie viel Zeit haben wir? Also das ist so vielfältig, aber ich sage das ja schon, wir machen das quasi als Firma schon 45 Jahre. Das heißt, wir sind das schon so ein Stück weit gewohnt, in Anführungsstrichen, dass es immer sehr dynamisch ist. Aber natürlich hat diese Dynamik dann doch in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Wobei man sagen muss, ehrlicherweise, dass eigentlich dieser Energiemarkt als solches war ja nicht wirklich oder noch nie wirklich marktwirtschaftlich geprägt, sondern im Grunde war das ganz früher mal ein Oligopol, dann mit der Strommarktliberalisierung vielleicht etwas besser. Aber da waren ja immer so viele Kräfte, gerade politisch getriebene Kräfte, Förderregularien, die da immer in diesen Energiemarkt mit reingespielt haben, dass es so richtig Marktwirtschaft eigentlich nie war, sondern im Grunde war man immer, war das immer geprägt von Abhängigkeiten. Und das ist eigentlich heute noch genauso, weil wir uns ja eigentlich bezogen auf die Energiepolitik immer die Frage stellen, wo eigentlich die Reise hingehen soll. Ich dachte das ja, glaube ich, im Eingang schon, dass man natürlich jetzt den Transformationsprozess angestoßen hat hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung. Aber ich würde mal sagen, der Weg dahin ist noch nicht so ganz definiert. Und da spielen dann eben unterschiedlichste Gesetzgebungen, zum Beispiel auch mit rein Heizungsgesetz oder eigentlich heißt es ja Gebäudeenergiegesetz, ist mit Sicherheit den meisten bekannt. Das ist natürlich schon was, was unmittelbar reinspielt bei uns als marktseitige Herausforderung. Einmal eben schon an dem Punkt, wo klar wird, dass jetzt so ein Gesetz auf den Weg gebracht wird und dann in dem Fall auch noch ein doch sehr langer und zäher Gesetzgebungsprozess damit verbunden ist. Das hat natürlich unmittelbaren Einfluss auf den Markt. In dem Fall eigentlich eher so, dass es entweder sehr dynamisch ist, bezogen auf Wärmepumpenabsatz zum Beispiel oder eben auch andere Produkte oder eben auch dazu führen kann, dass erstmal gar nichts passiert oder sehr wenig, was im Moment oder sagen wir mal, seitdem das GEG quasi in Kraft getreten ist, feststellen, weil das eigentlich immer dazu führt, dass der Markt sich erstmal neu sortieren muss. Man muss erstmal verstehen, was steht im Gesetz, wie ist das gewollt, wie ist es umsetzbar. Und dann sitzen natürlich noch so Kleinigkeiten wie jetzt wieder bezogen auf diesen Gesetzesfall ja auch noch Fördermittel zum Beispiel damit verbunden sind, die aber auch noch nicht definiert sind. Das heißt, jetzt weiß man zwar grob, was man vielleicht einbauen sollte, aber noch nicht, wie viel Förderung damit einhergeht. Und das ist natürlich auch was, was jetzt den Kunden erstmal abwarten lässt. Kommunale Wärmeplanung ist dann auch noch ein Baustein, der noch umgesetzt werden muss, um zu wissen, wie das eigentlich die Kommunen vorsehen in der Zukunft. Also ich will sagen, da sind sehr, sehr viele Bausteine, die absolut Einfluss haben eben auf den Markt, natürlich auch auf den Absatz letztendlich. Und wir als Unternehmen können eigentlich uns da immer nur sehr dynamisch sozusagen darauf einstellen, indem wir natürlich weiterhin versuchen, auch den Markt selber mitzugestalten, indem wir auch aktiv halt Antworten auf zum Beispiel jetzt das GEG und die Voraussetzungen da mitgestalten und dann das dem Kunden quasi als Angebot machen können. Ne, also ein bisschen darauf reagieren sozusagen, was ist vorgesehen, was wird uns vorgegeben und wie können wir darauf eine Lösung, also eine Antwort geben und eine Lösung dafür für unseren Kunden generieren.
Ja, kein einfaches Umfeld, bin ich mir sicher, das auf jeden Fall, das hört sich sehr herausfordernd an. Wir wollen ja gleich auch nochmal über euer Erstgeschäft sprechen, also das BAKW beziehungsweise auch das Thema Wärmepumpe. Bevor wir da reingehen, ich finde es spannend, unterschiedliche Industrien haben ja immer Schwankungen beim Erstgeschäft, aber das sogenannte After-Sales- oder Service-Geschäft ist ja zumindest deutlich stabiler im kurzfristigen zumindest als das Erstgeschäft. Vielleicht kannst du uns nochmal erklären, ihr habt ja gesagt, ihr habt eine Servicekräfte, die ihr einsetzt dafür. Warum ist dieses Thema Wartung und Reparatur gerade beim Bereich BHKW so besonders spannend und wichtig?
Also besonders spannend und wichtig ist es vor allem deswegen eben, weil der größte Nutzen für den Kunden natürlich immer dann gegeben ist, wenn unsere Blockheizkraftwerke und Wärmepumpen eben vollumfänglich zur Verfügung stehen. Das heißt eben keine Reparaturen oder Wartungen anstehen oder eben auch durchgeführt werden, wo dann die Maschinen stehen müssen, sondern im Grunde betriebsbereit sind oder eben laufen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und dadurch, dass diese Anlagen im Grunde in vielen Fällen zumindest im Dauereinsatz sind, heißt das eben auch, dass gerade Wartungsarbeiten im Schnitt, würde ich mal sagen, sind wir alle 3 Monate ungefähr bei unseren Anlagen. Wir haben ungefähr 1.000 davon im Feld in der Betreuung. Und da kann man sich ausrechnen, wie dynamisch das ist, eben da zu jeder Anlage alle 3 Monate hinzufahren. Jetzt für, sagen wir mal, Regelwartung, die sind gar nicht so unterschiedlich jetzt bezogen auf unsere Blockheizkraftwerke, weil da eben ein Gasmotor drin ist, wie jetzt auch beim Auto, wo dann eben Zündkerzen, Luftfilter, Ölfilter oder auch ein Ölwechsel stattfindet. Das sind aber eher kleinere, regelmäßigere Themen. Bei der Wärmepumpe quasi noch weniger, aber es ist trotzdem so, dass das eben sehr dynamisch ist, immer abhängig davon, von dem Betriebsverhalten quasi der Anlage. Also wie viel läuft sie am Ende des Tages, um dann eben dynamisch quasi über unser Fernwartungstool planen zu können, wann wir zu welcher Anlage mit welchen Artikeln hinfahren müssen. Und das ist natürlich schon sehr dynamisch, das alles einzuplanen, weil immer dann, wenn die eben, wenn der Ansatz nicht stattfinden kann, natürlich dann irgendwann auch schlechtestenfalls die Anlage stehen würde. Das heißt, das müssen wir eben immer so sicherstellen, dass alle Anlagen, die wir in Betreuung haben, immer vorausschauend eingeplant werden und dann eben auch gewartet werden. Und das vielleicht noch zum Abschluss oder zum Abzurunden, das ist natürlich noch viel wichtiger bei Reparaturen, gerade bei ungeplanten Schäden jetzt als Beispiel, ist natürlich noch viel wichtiger, das möglichst im Vorfeld, sagen wir mal, vorausschauen zu können, aber vor allem auch eben die Verfügbarkeit von Teilen, weil natürlich jetzt gerade die letzten Jahre was uns extrem beschäftigt hat, aber die zu bevorraten und das dann eben auch möglichst schnell alles mit unseren Mitarbeitern im Feld umsetzen zu können.
Ja, du sagtest ja, eure Anlagen laufen ja relativ lang. Es geht ja auch um Heizung viel oder auch, ich nehme an, das ist auch saisonal. Das Gegengeschäft sind ja Anlagen, die sozusagen wie bei Gensets, die nur anspringen im Notfall. Bei euch läuft es halt die ganze Zeit und dann muss es auch laufen, wenn es laufen muss. Sonst gibt es Probleme. Was habt ihr denn im Service für Herausforderungen? Ich nehme auch an, das Thema Fahr oder Personal ist wahrscheinlich auch kein einfaches und wahrscheinlich auch, du sprachst schon an, Online-Tools so eine Transparenz, wann, wohin, sind das so typische Themen?
Ja, absolut. Vielleicht nochmal eine Zahl, um das nochmal ein bisschen transparenter oder vorstellbarer zu machen, bezogen auf unsere Blockheizkraftwerke, eben die hoch oder dauerhaft, fast dauerhaft im Einsatz sind. Also jetzt verglichen mit einem Dieselauto, was ja auch jeder zumindest noch kennt, dann hat man ja eigentlich mal so gesagt, bei 100.000 Kilometern ungefähr hat man darüber nachgedacht, man sich Neues zu kaufen, weil dann größere Reparaturen und so weiter anstehen. Unsere Motoren, wenn die am Ende wirklich ihrer Lebenszeit sind, dann sind die 2, 3 Millionen Kilometer gefahren. Also nur, dass
Beeindruckend.
man das mal so ein bisschen vergleichbar machen kann, was da tatsächlich auch dahinter steht bei der Anlagentechnik, also wie robust die Maschinen natürlich sind, aber vor allem eben wie wartungsintensiv, dass die eben diese Betriebsdauer oder dieses Betriebsalter eben auch erreichen, ne? Das ist halt eben eine ganz andere Voraussetzung als, du hattest auch gesagt, Gensets, die ab und zu mal angehen oder eben auch der gemeine PKW, der jetzt im Stadtverkehr eben angeht und ein paar Kilometer fährt, dann wieder ausgeht. Das ist bei uns eben ganz anders. Und eben abhängig davon, wie oft Maschinen an- und ausgehen, wie lange sie eben an sind, was es auch für Typen sind, also was für Motoren, auch was für Einsatzfelder, also was für Kundengruppen, was für Gasarten, ne? Also wir sind Gasmotoren betrieben. Wir können im Grunde alles, was ja molekülbasiert ist, mit diesem Motor betreiben, ist in der Regel vielfach noch Erdgas. Warum? Weil es im Grunde vielfach sehr einfach verfügbar ist in Deutschland, sehr breit ausgebaute Erdgasnetzinfrastruktur, aber wir können natürlich auch Biogas, Klärgas, Wasserstoff auch möglich, wenn es denn sozusagen da ist und auch grün ist und auch kostengünstiger, sagen wir mal, zu vergleichbaren Kosten da wäre. Also das sozusagen können wir alles abbilden in unseren Motoren. Aber von diesen ganzen Parametern hängt halt eben ab, wie die Anlage insgesamt läuft. Und da ist das eben sehr, sehr dynamisch. Und deswegen haben wir schon vor, also über 10, ich würde sagen fast 15 Jahren angefangen, uns selber eine Fernüberwachung zu bauen. Damals eben einfach nur vor dem Hintergrund, dass wir wissen wollten, wo steht eigentlich welche Anlage und wie viele Betriebsstunden hat sie und können wir daraus irgendwas errechnen, wann wir da hinfahren müssen. Ne? Das gab es eben damals nicht. Das klassische Fall war vor 20 Jahren, der Kunde ruft irgendwann an und sagt, ihre Anlage steht oder da leuchtet eine Lampe, Wartung oder sowas. Das wollten wir natürlich nicht mehr und mit der Digitalisierung damals schon oder sagen wir zumindest mit den Möglichkeiten der Fernanbindung haben wir das unter diesem Ziel quasi mal entwickelt und das ist jetzt so weit aufgebohrt und weiterentwickelt, dass wir eben jetzt nicht nur die Anlage Dinge meldet wie Betriebsstunden, sondern eben eigentlich im Grunde alles, was da sensorisch erfasst wird in dieser Anlage. Das können wir eben aus, das können wir mit einem Tablet, PC, können wir das über unser Fernwartungstool eben einsehen und wir können eben aber auch Parameter verstellen. Das heißt, wir haben einen aktiven Fernzugriff auf diese Anlage, was eben auch bei Wartung, aber auch bei Reparatur oder Störeinsätzen essentiell ist, weil wir, ich würde mal sagen, zu 60 bis 70% der Fälle, wo irgendein Problem auftritt, wie das aus der Ferne über dieses Fernwartungstool schon im Grunde lösen können, ohne dass da jemand hinfahren musste, was natürlich auch hilft.
Spart natürlich massiv Kosten ein.
Ja, genau.
Bietet ihr das, also ist es dann in der Branche typisch, dass man einen Servicevertrag abschließt, wenn man so einen, also es ist ein kombinierter, also man kauft ein Blockheizkraftwerk und hat dann gleichzeitig einen Vertrag mit euch, oder wie funktioniert das? Oder sind das irgendwelche Service-Sachen, die man sich sonst getrennt holt? Ist das immer verkoppelt? Wie ist das typischerweise?
Ja, typischerweise ist da auch schwierig zu sagen. In der Regel ist tatsächlich so, dass da ein Wartungsvertrag mit verknüpft ist, einfach nur, weil der Kunde im Grunde eigentlich das Interesse hat, dass diese Maschine läuft und der mit dem ganzen Drumherum eigentlich nichts zu tun hat. Ne? Das ist eigentlich so. Im Grunde will der Kunde kauft sich eigentlich Strom und Wärme und wie sozusagen das überlässt er uns. Plus mit einem Wartungsvertrag, jetzt sagen wir mal über 10 Jahre, hat er natürlich auch seine kompletten Kosten schon im Blick beziehungsweise kann die vollumfassend kalkulieren, weil er einmal A weiß, was kostet mich die Anlage bis zur Inbetriebnahme und dann weiß er auch, was kostet ihn der Wartungsvertrag. Der wird im Grunde pro Betriebsstunde bezahlt und das kann man natürlich dann auch über die 10 Jahre festlegen. Das heißt, er hat im Grunde seine totalen Kosten sehr transparent von Sekunde 1 und wir müssen eben für diesen Preis pro Betriebsstunde über diese, sagen wir mal, 10 Jahre eben gewährleisten, dass egal was mit der Maschine ist, die immer läuft oder wenn sie eben mal nicht läuft, dann aber schnellstmöglich wieder instand oder repariert, instand gesetzt wird oder repariert wird.
Das heißt, im Prinzip schafft man dem Kunden damit oder dem Nutzer dann damit eigentlich das Thema der Parametrierung des Services, der Wartung so ein bisschen aus dem Gesicht, sondern es geht dann mehr um dieses Kaufmännische, lohnt es sich und eine Kostentransparenz und eure Herausforderung ist dann möglichst effizient sozusagen zu warten und zu inspizieren.
Ja, absolut, genau. Also wir müssen halt eben mit diesem Euro pro Betriebsstunde umgehen und müssen damit halt alle Kosten decken. Und warum entscheidet sich ein Kunde überhaupt für jetzt das eigene Blockheizkraftwerk oder die eigene Wärmepumpe? Ist ja eigentlich immer nur oder ist ja die Begründung, weil die Alternative ist im Grunde, dass er sich den Strom jetzt von einem großen Energiekonzern quasi kauft und die Wärme, die er auch braucht, sich als Beispiel jetzt entweder auch über Fernwärme von einem Stadtwerk dazu kauft oder über den eigenen Öl- oder Gaskessel oder irgendwas in der Richtung. Aber er will auch in dem Fall natürlich eigentlich nichts mit dem Folger sozusagen zu tun haben von den Produkten, sondern im Grunde will er am Ende einfach nur die Produkte Strom und Wärme haben oder vielleicht sogar noch nachgelagert, weil aus der Wärme kann man ja auch mit Adsorptionsanlagen Kälte produzieren oder Dampferzeuger oder vielerlei andere Dinge, die man noch hinten dranhängen kann sozusagen an diesem Wärmeprozess. Aber das will der Kunde eigentlich haben, die Produkte und im Grunde den Betrieb, dass der sichergestellt ist, das übergibt er gerne uns und das eben zu kalkulierbaren Kosten.
Was habt ihr noch, also erstmal verstanden, das ist unglaublich wichtig, dass ihr da effizient und immer schnell da seid, wenn es sein muss und eigentlich vorausschauend arbeitet, dass eben nicht eine Reparatur plötzlich passiert. Was habt ihr so noch für Ideen in diesem Servicebereich für die Zukunft? Glaubt ihr, dass ihr eure Daten in Zukunft noch vielleicht besser einsetzen werdet? Gibt es da irgendwelche Ideen, die ihr schon habt, wo es weitergehen kann? Beziehungsweise kannst du uns da schon etwas zu sagen? Ist ja auch immer eine Frage für sich.
Ja, ich kann die Frage vielleicht auch erstmal mit der Vergangenheit sozusagen beantworten oder mit den Themen, die wir da schon gemacht haben aus den Daten, weil ich hatte es ja schon skizziert. Anfänglich war es tatsächlich nur eine Fernüberwachung, um zu wissen, welche Anlage steht wo, wie geht's ihr. Aber das haben wir auch schon vor über 10 Jahren insofern aufgebohrt, dass wir eben in diese oder sagen wir aus der Fernüberwachung alle Daten, die die Anlage produziert, über Sensorik als Beispiel, schon in der Datenbank spielen und da auch unterschiedlichste Schlüsse sozusagen rausziehen. Einmal natürlich eine basisgerechte Planung, was jetzt mit der Anlage zu tun hat, mit den Artikeln, die da drin sind, aber auch in vielen Fällen schon das Thema vorausschauende Wartung, weil natürlich alles, was die Anlage mit sich bringt und sehr, sehr viele Schlüsse zulässt auf das, was mit dieser Anlage passiert. Und das ist insofern eigentlich ganz spannend, weil wir nicht nur das, was die Sensorik zum Beispiel uns übermittelt, in dieser Datenbank auffangen, sondern auch das, was noch händisch, also bei Wartungseinsätzen, gemessen wird. In dem Beispiel, wir haben quasi digitale Wartungsprotokolle, wo dann der Wartungsmotor, es gibt sowas wie Motorkompression misst oder Ventilspiel. Das ist alles noch händisch oder wird irgendwie eben nicht digital erfasst. Das wird aber da eingegeben und fließt eben auch in diese Datenbank rein. Und gerade bei den genannten Themen kann man schon sehr schön so langfristige Trends abschätzen. Wie lange hält zum Beispiel jetzt in dem Motor ein spezieller Kopf? Also unter dem Aspekt hält der länger als prognostiziert, was ja schon mal schön ist unter Kostenaspekten, aber natürlich viel wichtiger andersrum, hält ja viel kürzer als eigentlich prognostiziert, aber dass die statistische Standzeit sozusagen eigentlich vorhergibt. Und das ist natürlich dann sehr, sehr wichtig zu wissen, eben zu sagen, der Motor ist früher dran, Schaden kann auftreten, das heißt, wir müssen wir früher hin, wir müssen die Ersatzteile haben, wir müssen die Mitarbeiter früher eintakten. Und das machen wir schon ja seit bestimmt 10 Jahren und daraus lernen wir natürlich über alle Maschinen. Wir haben so eine erste kleine KI da im Training, die uns dabei auch unterstützen soll, eben das noch besser, die Prognosen zu analysieren und eben Bedarfe da auch besser noch einzutakten. Und aus diesem ganzen Datenpaket haben wir in der Vergangenheit immer schon versucht, Schlüsse zu ziehen. Jetzt nicht besonders oder nicht nur bezogen auf die Einzelanlage, sondern eben auch zu sagen, wir haben ungefähr ein bisschen mehr als 2000 Anlagen insgesamt schon ausgeliefert. Das heißt, aus diesen ganzen Anlagen, aus dieser Gesamtheit versuchen wir im Grunde Schlüsse zu ziehen, bezogen auf einzelne Typen zum Beispiel, um die zu vergleichen, um da eben auch Statistiken zu fahren oder eben unterschiedliche oder gleiche Anwendungsfälle miteinander zu vergleichen und da dann immer bezogen auf die Kundenanlage das Bestmögliche für diese Anlage eben rauszuholen, ne? Also aus der Gesamtheit immer versuchen, für das jeweilige Kundenprojekt daraus Schlüsse zu ziehen, was in der Tat sehr spannend ist und da sind wir noch mit Sicherheit nicht am Ende, sondern ich würde sagen, gerade erst mal anfangen, weil man natürlich auch daraus ganz viele unterschiedliche, sagen wir mal, Lösungen und Produkte für den Kunden auch noch anbieten kann, was jetzt zum Beispiel auch Betriebsoptimierung angeht, ne? Dass wenn der Kunde eben Lösungen vorschlägt, aus der Historie heraus, wie die Anlage läuft, zu sagen, was auch vielleicht kundenseitig zu optimieren wäre, damit die Anlage besser ausgelastet ist. Oder wenn man jetzt noch weiter denkt, so auf die gesamte Energielandschaft, gerade auch in Deutschland, der massive Ausbau der erneuerbaren Energien, dann wird es eigentlich noch viel wichtiger sein, dass diese Maschine eben auch mit unterschiedlichen, also mit den unterschiedlichen Erzeugern quasi spricht. Also die Vernetzung der Energiewirtschaft als Ganzes wird ja unabdingbar sein und das wird ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein oder eben, wenn es nicht funktioniert, dann eben nicht. Das heißt eben, dass wir schon auch versucht haben, unsere Anlage möglichst kommunikationsoffen zu gestalten, dass dann eben auch die auf Marktsignale zum Beispiel reagieren kann, wie Preis zum Beispiel. Und das ist ja auch die Frage, wie werden eben diese Komponenten dann gesteuert, übergeordnet, Blockheizkraftwerk in Verbindung mit Wärmepumpen oder auch Photovoltaikanlagen oder auch unterschiedlichen weiteren Wärmeerzeugern, auch Kesseln oder auch Speichern. Und das ist eigentlich im Grunde das, wo es sozusagen die größten Potenziale für die Zukunft gibt. Weil im Grunde stellt sich für mich immer die Frage, wie kann ich möglichst strommarktdienlich auch sein, jetzt bezogen auf unsere Blockheizkraftwerke, weil das wird, glaube ich, ein absoluter Mehrwert sein,
Dass ihr
bezogen
quasi
auf die.
Last oder irgendeine Unterstützung bringen könnt, je nachdem, wie die
Genau.
Situation im Netz ist.
Ja, gerade im Zusammenspiel mit den Erneuerbaren, ne? Man sagt das immer so plakativ bei den Großkraftwerken, dass die eben relativ lange brauchen, um hoch oder runter zu fahren. Atomkraftwerke, glaube ich, brauchen wir nicht mehr drüber reden, aber auch bei Kohlekraftwerken sind es eher Tage, Gaskraftwerke auch Stunden. Und unsere Blockheizkraftwerke können halt innerhalb von Sekunden eben gerade hoch oder runter fahren. Und das ist natürlich jetzt gerade bezogen auf die Frage, wie wollen wir das zukünftig machen mit den erneuerbaren Energien, gerade im Winter, wenn sie gebraucht werden, jetzt vor allem bezogen auf den Wärmemarkt, bezogen auf Wärmepumpen. Dann wird es da auf jeden Fall einen Partner geben müssen, der das ganze System eben ja den Volatilitäten entsprechend eben unterstützt.
Du sprichst gerade von den Erneuerern, du sprichst gerade auch schon von Wärmepumpen. Also erstmal danke für diesen Background bei diesem ganzen Service-After-Sales-Geschäft. Das ist, glaube ich, super spannend. Es wird oft davon gesprochen, wie wichtig Daten sind. Seltener wird davon gesprochen, wofür man sie richtig einsetzt. Und ich fand das ein sehr spannendes Beispiel. Ihr habt ein Produkt rausgebracht, was so ein bisschen die beiden Welten Wärmepumpe und BHKW kombiniert. Vielleicht kannst du das einfach mal erklären, was das für eine Innovation ist und was für eine Lücke ihr damit adressiert momentan, weil ich finde das sehr spannend.
Im Grunde ist der Mehrwert eigentlich eben die vorhin schon leicht angesprochene übergeordnete Steuerung über dem Gesamtsystem, ne? Weil auch da wieder die Frage ist, was möchte der Kunde eigentlich? Der Kunde möchte ein funktionierendes Gesamtsystem bei sich haben und möchte möglichst mit der ganzen Steuerung oder Regelung im Grunde nichts zu tun haben. Und jetzt kann man natürlich auch ein Blockheizkraftwerk von irgendjemandem kaufen und auch eine Wärmepumpe und auch noch einen Speicher oder einen Kessel oder wie auch immer. Aber das aus einer Hand zu haben und vor allem diese übergeordnete Steuerung aus einer Hand zu haben, das halten wir eben schon für einen wesentlichen Vorteil, weil dann nämlich die ganze Frage, wann welcher Wärmeerzeuger eigentlich zu welcher Zeit der richtige ist und vor allem auch der effizienteste oder auch kostengünstigste und das eben auch in Verbindung, wie ich eben schon sagte, mit zum Beispiel Netzsignalen oder Strommarktsignalen oder eben auch mit der PV-Anlage auf dem Dach, da auch wieder vielleicht ein Punkt auf die Daten. Das haben wir vor 5 Jahren angefangen zu integrieren, Wetterprognosen oder Wetterdaten insgesamt, um eben daraus Aufschlüsse zu ziehen, ne? Also wann kommt eine Kaltfront zum Beispiel, oder wie wird das Wetter morgen, wie wird der Wind morgen, wie werden die Sonnenstunden? Das sind alles Daten, die man eben wunderbar mit integrieren kann, um daraus Schlüsse zu ziehen, was sozusagen den Wärmebedarf in dem Fall anbelangt, aber natürlich auch genauso den Strombedarf. Und wenn man das Ganze eben, was ich vorhin schon skizziert hatte, mit Marktpreissignalen koppelt, also zu sagen, wie teuer ist der Strom eigentlich gerade? Also macht es Sinn, jetzt meine Wärmepumpe laufen zu lassen? Oder bin ich jetzt gerade im absoluten Wintermonat mit ganz wenig erneuerbarem Strom und sehr hohen Preisen? Lasse ich da das Blockheizkraftwerk laufen, weil das wesentlich wirtschaftlicher ist und eben da auch noch mit dem produzierten Strom den Strommarkt stützen kann. Das sind eben alles Themen, die wir in dieser übergeordneten Steuerung vereint haben und das Ganze natürlich auch wieder integriert haben in unsere Fernüberwachung. Das heißt, das Ganze kann man sich eben auch aus der Ferne angucken. Das kann man sich protokollieren lassen, Analysen fahren, Optimierungen damit anstoßen. Dass es sozusagen eben eine ganzheitliche Lösung für den Kunden ist, aus einem Haus nicht nur das Produkt, sondern vor allem diese ganze Intelligenz sozusagen darüber und das eben vor allem so ausgerichtet, dass es auch für die Zukunft, würde ich mal behaupten, gerüstet ist, weil wir da eben alle Möglichkeiten offen gehalten haben, das noch weiter aufzubauen.
Was seht ihr denn noch für Herausforderungen auf euch zukommen? Technik ist ja die eine Sache. Was passiert da am Markt? Also was rollt euch noch entgegen dort?
Du meinst jetzt bezogen auf die Steuerung und Regelung oder?
Ich meine im Prinzip diese Integration von BHKW und Wärmepumpe ist ja was sehr Innovatives, gibt es ja noch nicht so oft. Gibt es da noch auf dem Markt? Also ist das etwas, was vom Markt akzeptiert wird? Müsst ihr da auch noch Installateure oder Kunden überzeugen, dass das eine Lösung ist, oder ist das schon gut angenommen?
Also im Grunde ist es so ein bisschen jetzt eine Markthochlaufphase, die wir beobachten, weil das muss man natürlich auch sagen, GEG hatte ich vorhin ja schon mal einmal erwähnt, das ist natürlich eine absolute Dynamik, gerade bezogen auf Wärmepumpen, die jetzt da seit einem Jahr oder vielleicht auch ein bisschen davor, aber da ist auf jeden Fall eine ziemliche Dynamik erwachsen. Und die Frage ist aber trotzdem, wie kann man dieses Produkt Wärmepumpe in den Wärmemarkt integrieren und vor allem in dem Markt, wo wir sind, da spielen vor allem auch höhere Temperaturen eine Rolle. Das sind auch viele alte, große Objekte. Klassischerweise war das früher immer so, dass die ausgelegt wurden irgendwie auf 90 Grad Vorlauf, 70 Grad Rücklauf. Das ist mit der Wärmepumpe darstellbar, ist aber schwieriger. Und deswegen ist eigentlich immer die Frage in dem Markt, wo wir uns befinden, was ist das beste Produkt für den Kunden oder vielleicht eben auch die Kombination aus zwei Produkten, in dem Fall jetzt eben BHKW und Wärmepumpe. Und wenn man sich das mal insgesamt anguckt, wir sprechen immer von drei Sektoren, einmal den Strommarkt, den Wärmemarkt und den Verkehrssektor. Und im Stromsektor freuen wir uns über, sagen wir mal, 50% erneuerbaren Anteil in diesem Sektor. Der Wärmemarkt als Ganzes ist aber mehr als doppelt so groß wie der Strommarkt und da sind wir, glaube ich, bei 10% erneuerbarer. Das heißt, da haben wir noch ein richtiges Potenzial und natürlich auch einen riesen Berg von unserer Arbeit, diesen Wärmemarkt zu dekarbonisieren. Und von daher ist eigentlich unsere Aufgabe zu sagen, wie können wir das mit einer schlauen Produktkombination als Lösung anbieten bei einem Kunden? Vielleicht auch nur die Wärmepumpe oder eben auch die Wärmepumpe und das BHKW oder vielleicht auch vorgelagert erstmal nur das BHKW, was am Ende des Tages ja eigentlich eine Wirtschaftlichkeitsentscheidung ist, ne? Also warum kauft der Kunde überhaupt ein Blockheizkraftwerk oder auch eine Wärmepumpe ist natürlich, dass der sich im Grunde einen wirtschaftlichen Vorteil davon verspricht, aber vielleicht auch im Zusammenspiel mit den volatilen Erneuerbaren ist immer ein Stück weit auch Versorgungssicherheit. Also die Frage, wie lange bleibt unser Netz noch so stabil? Ich hoffe, für immer. Da sind wir ja schon wirklich sehr gut aufgestellt, auch im europäischen Vergleich. Aber ist eine Frage, die viele Kunden umtreibt, wenn jetzt die Produktion steht. Wie lange kann ich das verkraften oder baue ich mir eben einen Blockheizkraftwerk in meine Produktion mit rein, der eben versorgungssicher, netzunabhängig Strom und Wärme liefert. Und das, wie gesagt, in Kombination mit der Wärmepumpe, wenn das eben wirtschaftlich Sinn macht und wenn wir diesen Pfad Richtung den Ausbau der Erneuerbaren im Stromsektor noch weiter und schneller voranschreiten, dann ist das sicherlich eine sehr vernünftige und zukunftsgerichtete Lösung für viele Kundengruppen, ne? Und für manche eben auch nicht. Und das muss man, glaube ich, immer als Einzelfallbetrachtung sehen, weil so eine Wärmepumpe klingt immer relativ simpel. Die Integration ist dann doch jetzt keine Raketentechnik, aber es ist nicht einfach so gemacht. Und es ist eben vor allem bei Bestandsanlagen dann doch oftmals sehr knifflig, weil einfach nur alten Ölkessel rausschmeißen und Wärmepumpe dran schrauben, so einfach ist es dann eben nicht.
Ich bin mal gespannt, wenn wir uns in einem Jahr oder so nochmal zu diesem Thema unterhalten, wie sich das geändert hat. Es ändert sich schon auf Monatsbasis, wie das regulatorisch, aber auch technisch aussieht. Unglaublich spannend.
Ich glaube, es ist vor allem auch, wenn ich das noch sagen darf, ich glaube, es ist vor allem auch eine Frage eben nach Kosten, ne? Also was wir beobachten, ist leider so ein Wettkampf zwischen zwei strategischen Ansätzen, gerade auch in der Politik. Im Grunde zwischen der Frage, wollen wir alles aus Elektronen zukünftig bereitstellen, also Strom sowieso, aber auch damit Wärme erzeugen, oder gibt es auch noch eine molekülbasierte Infrastruktur? Ich finde es eigentlich schade, weil für mich das eigentlich im Grunde zwei sich ergänzende Fragen, sagen wir mal, oder Ansätzen und sich nicht ausschließende oder konkurrierende. Von daher würde ich eigentlich beide zulassen. Aber das ist eben die große Frage. Im Moment ist die Strategie eher auf die Elektronen gerichtet. Und ich glaube eben, dass es noch eine große Notwendigkeit geben wird für molekülebasierte Infrastruktur, einfach vor allem vor dem Hintergrund des Imports, des Transports und der Speicherung. Das sind alles Fragen, die beim Strom oder bei Elektronen noch so ein bisschen ungelöst sind. Und ich sagte es eben, das ist vor allem eine Preisfrage, weil was wir sehen ist, dass die Strompreise sehr hoch sind. Die Gaspreise relativieren sich. Das ist jetzt so ein bisschen der Weltmarktpreis, würde ich mal sagen, den wir im Moment sehen. Ist eben nicht der absolut günstigste Gaspreis, den wir früher eben aus Russland bezogen haben größtenteils, sondern das ist eben so eine Art Weltmarktpreis, aber auf jeden Fall günstiger als das, was wir im Strommarkt sehen. Und eben die Frage für mich, wo werden sich diese beiden Preise hinentwickeln? Und ich habe da die Theorie oder die Vermutung, dass der Strompreis sehr hoch bleiben wird, weil alles das, was früher günstig Strom erzeugt hat, haben wir abgeschaltet oder schalten wir ab. Und alles das, was wir jetzt zubauen, wird teuer bleiben. Natürlich zum Beispiel Windkraftanlagen sind eigentlich die billigste Form oder die günstigste Form, Strom zu erzeugen, ja, bis zum Netz. Aber alles, was dahinter kommt, ist eben die Frage Netzausbau oder auch Speicherung oder Netzstabilisierung. Das ist eben alles das, was uns in Zukunft blüht, was eben auch noch nicht geklärt ist, im Sinne von, wie wollen wir es eigentlich tatsächlich umsetzen und wie können wir es auch technisch umsetzen. Also von daher, glaube ich, wird es immer eine Frage davon sein, was ist eigentlich die wirtschaftlichste Lösung für mich bezogen auf jetzt eben den Strompreis oder eben den Preis von Gas. Wasserstoff hatte ich ja eben kurz auch angedeutet, können wir auch. Auch die Frage, gibt es wirklich den Wasserstoffhochlauf aus erneuerbaren Energiequellen, also grünen Wasserstoff zu einem wettbewerbsfähigen Preis? Das sind alles so ein bisschen Fragezeichen, die wir, glaube ich, auch in 10 Jahren nochmal spannend diskutieren können.
Definitiv. Johannes, zum Ende unseres Podcasts, kannst du uns eine Maßnahme aus dem Bereich Vertrieb, Pricing, Marketing verraten bei Sokratherm, die einen echten Impact auf eure Sokratherm Topline hatte? Eine Aktivität, eine Entscheidung, die ihr besonders spannend findet und also die ihr teilen könnt und wollt?
Ja, ich wollte gerade sagen, beim Wollen ist ein bisschen die Frage jetzt bei mir aufgekommen. Also ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn das im Grunde, wenn ich das erstmal auf unsere, sagen wir mal, digitalen Geschäftsmodelle beziehe, weil das natürlich auf jeden Fall einen Impact hat auf die Topline. Und alles, was mit digitalen Geschäftsmodellen und einer vernünftigen Datenbasis, das glaube ich vor allem, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass man die überhaupt hat, angefangen mit Artikeln, aber auch mit den Daten, die man eben irgendwo rausbekommt oder auch mit der Frage, jetzt ist natürlich KI so ein Riesenthema, aber ich glaube, man muss schon auch mal verstehen, was man irgendwo in eine Datenbank oder in eine KI reinwirft und rauskommt. Also wir sagen, das muss alles vernünftig sein, aber aus diesem Fundament sozusagen da Geschäftsmodelle zu stricken, digitale Geschäftsmodelle, die dem Kunden einen Mehrwert generieren, das hat auf jeden Fall einen Impact auf die Topline. Verhältnismäßig auch einfach, sagen wir mal, zu bepreisen und auch vom Aufwand verhältnismäßiger als jetzt im Vergleich ein neues Produkt zu entwickeln und in den Markt zu bringen. Das geht mit Sicherheit da einfacher und vom Marketing natürlich auch ganz schön. Also vor allem, weil man das auch selektiv erstmal irgendwo an einzelnen Kundengruppen testen kann, um dann irgendwie auszurollen für alle Kunden. Das hat auf jeden Fall eine andere Dynamik und ist auf jeden Fall sehr spannend, sich damit zu beschäftigen und würde ich auf jeden Fall dringend empfehlen, weil da, glaube ich, Potenzial drin liegt, was vielfach noch nicht gesehen wird.
Super, danke dir. Und die letzte Frage, die wir immer stellen und immer spannend ist: Wenn du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest, welcher wäre das und von wem?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich würde, glaube ich, Astronaut sagen, wobei ich nicht genau weiß, was der Job tatsächlich über den Tag verteilt bedeutet, aber einfach nur vor dem Hintergrund, dass es, glaube ich, eine absolut eindrucksvolle Erfahrung wäre, die Welt tatsächlich mal von oben zu sehen und das, was man immer mal so liest, dann auch eben mit eigenen Augen zu sehen, Beispiel die Kriege auf der Welt, aber auch Umweltkatastrophen, Brände, Rodung, also einfach nur sozusagen mit geöffneten Augen aus der Vogelperspektive dann wieder auf die Erde zurückzukehren und etwas demütiger mit allem umzugehen, was uns so im Alltag begegnet und ja, das mal tatsächlich von oben betrachten zu dürfen. Ich glaube, das fände ich ganz spannend. Vielleicht unabhängig vom Job, sondern eher von der Erfahrung.
Das finde ich total nachvollziehbar und das war auch in Kindheitstagen mein Traum. Fitnessmäßig hätte ich es sowohl dann als auch jetzt nicht geschafft, aber super. Johannes, vielen, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Ich glaube, das war ganz, ganz spannend für unsere Zuhörer. Bin mir sicher, dass wir uns irgendwann nochmal sprechen und ich bin mir spannend, auch was das ganze Thema Energiewirtschaft, wie sich da was ändert, das ist unglaublich. Vielen lieben Dank.
Ja, du, herzlichen Dank auch an dich. Sehr, sehr gerne und gerne bis zum nächsten Mal.